Wenn wir die Unruhen und Verschiebungen in der Weltgeschichte betrachten, drängt sich die Frage auf, ob hinter den politischen Mächten und Konflikten nicht eine tiefere Wirklichkeit steht. Jesaja zeichnet ein scharfes Bild, Gott lässt Nationen aufstehen und fallen, und doch geht es nicht zuerst um Militärstrategien oder menschliche Diplomatie, sondern um seinen ewigen Vorsatz mit seinem Volk und mit der ganzen Erde. Das Gericht über die Völker ist kein blinder Zorn, sondern Teil eines Weges, auf dem Gott seine Feinde entlarvt, sein Volk zurechtbringt und schließlich Christus als einzige Antwort auf die Not von Israel und der Nationen offenbart. Gottes Gericht über die Nationen entlarvt Babylon hinter allen Systemen. Wenn Gott in den Nationen richtet, geht es nicht zuerst um politische Verschiebungen, sondern um eine Enthüllung. Die Kapitel über Babylon, Assyrien, Moab, Ägypten, Tyrus und selbst Jerusalem zeigen ein und dieselbe Linie, Weltmächte werden von Gott zugelassen und gebraucht, doch sie erheben sich in ihrem Stolz, bedrücken sein auserwähltes Volk und stellen sich mit ihrem Götzendienst gegen seine Herrschaft. Babylon steht an der Spitze dieses Systems. Es zerstört symbolisch Gottes Haus, führt seine Heiligen in Gefangenschaft und führt Kriege, die letztlich auf die Auflösung von Gottes Zeugnis auf der Erde zielen. In Jesaja 14 wird diese Macht deutlich als mehr als ein menschliches Reich beschrieben, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Der Überwältiger der Nationen ist eine Person hinter den Reichen, nicht nur eine politische Konstellation. Diese Kapitel machen uns einen Hauptpunkt deutlich, die Nationen werden von Gottes Feind benutzt, um Gottes auserwähltes Volk zu stören und Gott daran zu hindern, seine Ökonomie auszuführen. Daher ist Gott genötigt, einzugreifen und sie zu richten. Damit öffnet sich ein Blick hinter die Bühne der Geschichte. Weltreiche kommen und gehen, Ideologien kämpfen gegeneinander, doch Schrift und Erfahrung zeigen, dass sie in einer unsichtbaren Auseinandersetzung stehen. Es heißt, denn unser Ringkampf richtet sich nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Fürsten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen. Daniel schildert, dass hinter Persien und Griechenland Fürsten stehen, mit denen selbst ein Engel Gottes kämpfen muss. Gottes Gericht über die Nationen richtet sich daher nie nur gegen äußere Systeme, er legt die verborgene geistliche Frontlinie offen. Babylon ist nicht nur eine Stadt oder ein Reich der Antike, sondern ein Zustand, wo immer Menschen Gottes Volk verletzen, sein Haus vernachlässigen und in eigener Weisheit Wege wählen, die seine Absicht verdunkeln, nimmt Babylon Gestalt an, auch in religiösen Formen, in frommer Kritik, in Spaltungen unter Gläubigen. Das macht diese Kapitel zugleich erschütternd und klärend für das eigene Herz. Es ist leicht, Babylon in der großen Politik oder in der Geschichte zu sehen, aber schwerer, seine Spuren in den Mustern des eigenen Denkens wahrzunehmen, dort, wo man sich auf Einfluss, Leistung, menschliche Sicherheiten verlässt und das Zeugnis Gottes nur noch als Hintergrunddekoration duldet. Je deutlicher das Wort die verborgene Macht hinter den Nationen entlarvt, desto ernster ruft es aus allen Systemen heraus, die von dieser Finsternis geprägt sind. Zugleich liegt darin Trost, Gott überlässt sein Volk keinem undurchschaubaren Schicksal. Wenn er richtet, verliert die Finsternis ihre Maske, und sein Volk gewinnt einen klareren Blick für seine Wege. Inmitten der Bewegungen der Geschichte darf das Vertrauen wachsen, dass kein unsichtbarer Fürst und kein sichtbares Reich die Oberhand behalten wird über den, der Himmel und Erde gemacht hat und sein Volk zu sich zieht. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Denn unser Ringkampf richtet sich nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Fürsten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen. Gottes Gericht über die Nationen lädt dazu ein, die Welt nicht nur an ihren sichtbaren Oberflächen zu beurteilen. Wer sich von diesem Wort berühren lässt, beginnt, die Muster der Zeit nüchterner zu sehen und zugleich die eigenen inneren Bündnisse zu prüfen, woran hängt das Herz, wenn äußere Sicherheiten ins Wanken geraten. Je mehr der Geist Gottes Babylon in uns entlarvt, die Lust an Kontrolle, das Vertrauen auf Systeme, den Drang, Gottes Haus nach eigenen Vorstellungen zu formen, desto freier wird der Weg, sich neu unter die leise, aber tragfähige Herrschaft Christi zu stellen. In einer Welt, die von verborgenen Mächten zerrissen wird, besteht die Würde der Glaubenden darin, in der Klarheit dieses Gerichtes zu leben, nicht naiv, aber auch nicht zynisch, sondern wach, gebunden an den, der die Finsternis beim Namen nennt und sie am Ende endgültig zerbricht. Gottes souveräne Herrschaft führt durch Gericht zur Wiederherstellung Israels und der Nationen. Wenn das Gericht Gottes über die Nationen beschrieben wird, könnte man meinen, hier gehe es ausschließlich um Untergang. Doch das Bild ist komplexer. Dieselben Kapitel, die von Fall, Verwüstung und Erschütterung sprechen, zeichnen zugleich die Konturen einer erstaunlichen Souveränität. Herrscher und Reiche erscheinen im Licht der Schrift nicht als autonome Akteure, sondern als Werkzeuge in einer Hand, die größer ist als ihre Pläne. Über Babylon heißt es, dass Gott die Meder erweckt, um das stolze Imperium zu stürzen. Über Assyrien erklärt Gott, er werde seine Rute zerbrechen und sein Joch von Israel abnehmen. In all dem erweist er sich als der, dessen Herrschaft gerade in Zeiten von Krieg und Krise offenbar wird. In der Offenbarung klingt dieses Lob auf die endgültige Regierungsübernahme an, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Jehovas Gericht über die Nationen offenbart seine souveräne und gerechte Herrschaft über die Nationen. Diese Herrschaft tritt besonders in Zeiten der Krise und des Krieges hervor, so zeigte sie sich zum Beispiel in Hitlers Entscheidung im Zweiten Weltkrieg, Russland statt England anzugreifen. In seiner Souveränität herrscht der Herr über die Nationen. Unmittelbar neben diesen Gerichtsworten steht der zarte Ton seiner Zuwendung zu Israel. Jesaja berichtet, Gott wird sich Jakobs erbarmen, Israel wiederum erwählen und es in sein Land zur Ruhe bringen, so dass es Befreiung von Schmerz und Knechtschaft findet. Wiederherstellung ist nicht eine späte Idee nach der Strafe, sondern das innere Ziel seines Handelns. Er bricht, was sein Volk fesselt, um die Beziehung neu zu knüpfen. Dieses Muster durchzieht das ganze Jesaja-Buch, was stolz war, wird erniedrigt, was sich auf Menschen stützte, lernt, auf Gott zu hoffen, was zerstreut war, wird gesammelt. Noch weiter reicht die Perspektive, wenn der Blick von Israel auf die Nationen gelenkt wird. Gerade die Völker, die zuvor als Gegner auftreten, werden in die Segenslinie hineingenommen. Mob, das gegen Zion auftrat, wird später als bittender Gast geschildert, der in Zion Rat und Schutz sucht und über dessen Land ein Thron der Gnade im Zelt Davids aufgerichtet ist. Ägypten durchläuft eine tiefe Erschütterung, bis schließlich gilt, an jenem Tag wird es einen Altar für den Herrn mitten im Land Ägypten geben und ein Malzeichen für den Herrn an der Grenze, es heißt weiter, dass Gott schlägt und heilt, so dass sich die Ägypter ihm zuwenden. Und in einem fast überwältigenden Ausblick werden Ägypten, Assyrien und Israel gemeinsam als Segensdreieck mitten auf der Erde benannt. An jenem Tag wird Israel als drittes mit Ägypten und mit Assyrien sein, ein Segen inmitten der Erde. Gott nennt Ägypten mein Volk, Assyrien, das Werk meiner Hände und Israel mein Erbteil. So werden die Gerichte Gottes zu einem Fenster auf sein Herz. Sie sind weder willkürliche Strafaktionen noch Ausdruck kalter Macht, sondern Teil eines Weges, der in die Weite des Segens führt. Wenn er falsche Sicherheiten erschüttert, dann nicht, um das Leben leer zurückzulassen, sondern um es neu zu verankern. Seine Souveränität zeigt sich darin, dass selbst der Widerstand der Nationen ihm nicht entgleitet, sondern in die Geschichte seiner Gnade hineingezogen wird. Wer diese Spur im eigenen Leben erkennt, kann von den großen Linien der Geschichte auf den eigenen Weg schließen, manches zerbrechen, manche enttäuschte Hoffnung stehen nicht gegen, sondern unter seiner Hand. Und inmitten aller Umbrüche bleibt die Zusage, dass sein Ziel nicht der Verlust, sondern der Segen ist, für Israel, für die Völker und für den Einzelnen, der sich in seine souveräne und gerechte Herrschaft hineinfinden lässt. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. An jenem Tag wird eine Straße von Ägypten nach Assyrien sein, und Assyrer werden nach Ägypten kommen und Ägypter nach Assyrien, und die Ägypter werden mit den Assyrern dienen. An jenem Tag wird Israel als drittes mit Ägypten und mit Assyrien sein, ein Segen inmitten der Erde, denn der Herr der Herrscharen hat es gesegnet und gesagt, gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assyrien, das Werk meiner Hände, und Israel, mein Erbteil. Die souveräne Herrschaft Gottes über die Nationen lädt dazu ein, die eigene Lebensgeschichte anders zu deuten. Ereignisse, die wie reine Unterbrechung oder Verlust erscheinen, werden im Licht der Schrift zu Stationen, an denen falsche Sicherheiten erschüttert und tiefere Wurzeln gelegt werden. Wer dieses Wirken erkennt, muss äußere Entwicklungen nicht verharmlosen, aber er muss ihnen auch nicht das letzte Wort zugestehen. Zwischen Gericht und Wiederherstellung, zwischen Ende und Neubeginn bleibt dieselbe Hand am Werk. Dort, wo aus Stolz Umkehr wird, aus Selbstvertrauen ein stilles Vertrauen auf Gott, beginnt etwas von dem sichtbar zu werden, was die Propheten über Israel und die Völker sahen, dass der Weg des Herrn zwar durch die Tiefe führt, aber auf Segen zielt. Der allumfassende Christus als einzige Antwort für Israel und die Nationen. Am Horizont der Gerichte über die Nationen erscheint keine Lehre, sondern eine Person. Wo menschliche Herrschaft versagt und religiöse Systeme sich als untauglich erweisen, tritt in den prophetischen Bildern eine Gestalt hervor, die das trägt, was kein Reich tragen kann. In Jesaja 16 wird inmitten der Worte über Moab ein Thron sichtbar, der sich deutlich vom üblichen Wechsel der Mächte abhebt, und mit Güte wird ein Thron aufgerichtet werden, und auf ihm wird in Wahrheit einer sitzen im Zelt Davids, der richtet und nach Recht trachtet und der schnell ist zur Gerechtigkeit. Dieser Thron im Zelt Davids weist über jede alttestamentliche Königsfigur hinaus. Er verbindet Güte und Wahrheit, Barmherzigkeit und strenge Gerechtigkeit in einer Person. Hier deutet sich der Christus an, der als Sohn Davids auftreten und doch mehr sein wird als ein weiterer König unter vielen. Er ist der Ort, an dem Gott selbst regiert, ohne seine Gnade zu verleugnen. Christus wird in Wahrheit auf dem Thron sitzen, der in Güte im Zelt Davids aufgerichtet wurde, um über Moab in Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit zu herrschen. Auch im Blick auf Ägypten wird von einer Person gesprochen, nicht nur von einem politischen Wandel. In der Stunde der Bedrängnis heißt es, und er wird ihnen einen Retter und einen Mächtigen senden, der sie rettet. Hinter diesem Retter steht der Christus, der nicht nur Israel, sondern auch die Nationen aus ihrer Gefangenschaft erlöst. Das Gericht über die Völker führt so nicht in einen Zustand neutraler Ordnung, sondern in die Offenbarung eines Retters, der die Zersplitterung der Menschheit überwindet. In ihm sollen die, die einst Gegner waren, gemeinsam Gott dienen. Die Wunden der Geschichte werden nicht vergessen, aber sie verlieren ihre Macht, weil eine größere Herrschaft beginnt. Besonders eindrücklich wird Christus in der Gestalt Eliakims im 22. Kapitel des Jesaja-Buches vorgebildet. Dort wird Schibna, ein untreuer Verwalter, abgesetzt, und Gott sagt über Eliakim, den Sohn Hilkias, und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen, wenn er aufschließt, wird niemand zuschließen, und wenn er zuschließt, wird niemand öffnen. In Eliakim erscheint ein Haushalter, der dem Haus des Königs zum Vater wird, ein zuverlässiger Träger von Verantwortung. Die Offenbarung greift dieses Bild auf Christus hin auf, diese Dinge sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der aufschließt und niemand wird zuschließen, und der zuschließt und niemand schließt auf. Christus ist der treue Haushalter über das Haus Gottes, er entscheidet, welche Türen für sein Volk aufgehen und welche Wege verschlossen bleiben. Ein weiteres Bild vertieft diese Sicht, und ich will ihn als Pflock einschlagen an eine feste Stelle, und er soll so sein wie ein Thron der Herrlichkeit für das Haus seines Vaters. Der eingeschlagene Pflock trägt die ganze Last des Hauses, an ihm hängen alle Gefäße, von den großen bis hin zu den kleinen. So wird Christus dargestellt als der, an dem die ganze Herrlichkeit des Vaterhauses hängt und an dem alle Gefäße des Hauses ihren Halt und ihre Bestimmung finden. Er ist nicht nur der König auf dem Thron und der Retter in der Not, sondern auch der stille, tragende Punkt, an dem das Leben des Volkes Gottes befestigt ist. Wer an diesem Pflock hängt, hängt nicht im Leeren, er ist eingebunden in das, was Gott von Ewigkeit her in Christus bereitet hat. Und mit Güte wird ein Thron aufgerichtet werden, und auf ihm wird in Wahrheit einer sitzen im Zelt Davids, der richtet und nach Recht trachtet und der schnell ist zur Gerechtigkeit. Und er wird den Herrn bitten wegen der Bedränger, und er wird ihnen einen Retter und einen Mächtigen senden, der sie rettet. Christus als Ergebnis des Gerichtes über die Nationen zu erkennen, verändert die Blickrichtung auf Geschichte und Alltag. Anstatt das Heil von politischen Konstellationen, religiösen Formen oder persönlichen Strategien zu erwarten, rückt eine Person ins Zentrum, die all dies übersteigt. Seine Treue als König, Retter, Haushalter und tragender Pflock schenkt Ruhe mitten im Wechsel der Zeiten. Wer sich innerlich an ihn bindet, verliert nicht den Sinn für Verantwortung in dieser Welt, aber er löst die letzte Erwartung von dem, was Menschen tun können. So wird die Sehnsucht nach seiner Erscheinung nicht zur Flucht aus der Geschichte, sondern zur Quelle nüchterner Hoffnung, alles, was Gott richtet, dient der Vorbereitung seiner Herrschaft, und alles, was sich Christus anvertraut, findet in ihm einen unerschütterlichen Halt. Herr Jesus Christus, angesichts der Unruhe in dieser Welt bekennen wir, dass nur deine Wiederkunft und deine gerechte Herrschaft die tiefsten Probleme von Israel, den Nationen und auch unserer eigenen Herzen lösen können. Danke, dass deine Gerichte nicht willkürlicher Zorn sind, sondern Wege, auf denen du das Verborgene ans Licht bringst, falsche Sicherheiten erschütterst und dein Volk sowie viele aus den Nationen zur Wiederherstellung führst. Stärke in uns die lebendige Hoffnung auf dein Kommen, richte unser Vertrauen neu auf dich aus und lass uns inmitten der Veränderungen dieser Zeit in deiner souveränen Führung geborgen sein. Möge dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Gedanken bewahren, bis du sichtbar als König der Könige offenbar wirst. Amen.